Mein Thema heute, wie kämpfen wir in der Endzeit? Wie kämpfen wir in der Endzeit? Wir schlagen Epheser 6 auf. Im Grunde genommen, also wenn ich hier von Endzeit spreche, dann meine ich natürlich Endzeit im Sinne vom Propheten Daniel, am Ende der Tage. Also die letzte Zeit der letzten Tage, die letzten Tage der letzten Tage. Denn wir wissen ja, dass die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu Christi in der Bibel die letzten Tage heißt. Aber jetzt sind wir schon in den letzten Tagen von den letzten Tagen. Oder wir kommen dahin jedenfalls. Und wie kämpfen wir in der Endzeit? Im Grunde genommen kämpfen wir nicht anders als sonst. Nur alles wird intensiver. Aber wir wollen uns jetzt einige Punkte anschauen. Ich habe hier drei große Punkte, also und der dritte Punkt hat 6 Unterpunkte. Also würde ich jetzt in einer Prüfung stehen mit Predigten, wäre ich schon ganz gut dran, ich habe eine 3-Punkte-Predigt, aber leider habe ich beim nächsten Punkt zu viele Punkte. Also da bin ich wieder schlecht. Also 3 Punkte mit der dritte Punkt hat 6 Unterpunkte. Wie kämpfen wir in der Endzeit? Epheser 6, Vers 10. Epheser 6, Vers 10. Ich lese bis Vers 13. Zu dem, was übrig geblieben ist, meine Brüder, also Paulus sagt hier, zu dem, was übrig geblieben ist, nicht im Übrigen, sondern er hat einiges zu schreiben und jetzt ist ihm was übrig geblieben. Und das Letzte, was ihm jetzt noch übrig geblieben ist von dem, was er schreiben wollte, das ist jetzt sehr wichtig. Werdet innerlich gekräftigt in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die volle Rüstung Gottes, damit ihr gegen die listigen Vorgehensweisen des Teufels stehen könnt, weil bei uns der Kampf nicht gegen Blut und Fleisch ist, sondern gegen die Erstrangigen, gegen die Autoritäten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Wesen der Bosheit in den himmlischen Bereichen. Nehmt deswegen die volle Rüstung Gottes auf, damit ihr imstande seid, am bösen Tage zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen. Erster Punkt, wie kämpfen wir in der Endzeit? Erstens eng mit dem Herrn Jesus Christus verbunden. Wir lesen hier gekräftigt in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Unsere Kraft ist der Herr und der Herr ist unsere Stärke, deshalb ist unsere Stärke darin, mit ihm verbunden zu sein. Also unsere Stärke kommt durch die lebendige Gebetsbeziehung zu Jesus Christus, durch das ständige Verbundensein mit Jesus Christus. Auch hier gilt Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun, auch nicht kämpfen, schon gar nicht kämpfen. Es ist seine Kraft, nicht meine. Es heißt hier in der Macht seiner Stärke. Also noch einmal, werdet innerlich gekräftigt in dem Herrn. Es geht um eine innere Kraft, denn die braucht man vor allem in der Endzeit. Und es geht hier in dem Herrn, heißt in Verbindung mit dem Herrn, in Gemeinschaft mit dem Herrn, innerlich verbunden mit ihm und in der Macht seiner Stärke, seine Stärke. Und wenn wir das heute nicht lernen, dann wird es uns im Endkampf fehlen. Wenn Petrus in Gethsemane geschlafen hat, als der Herr betete, dann wird er nachher große Fehler machen. Der Herr Jesus hat gebetet und er war vorbereitet. In der Endzeit braucht es betende Christen mehr denn je. Und weil der Feind weiß, wie gefährlich das ist, wenn Christen betende Menschen sind, wird er alles dran setzen in seinem Programm, alles dran setzen, dass wir nicht beten oder wenig beten. Also das ist ein ganz großes Ziel Nummer 1 des Feindes, dass er schaut, dass die Christen nicht beten oder wenig beten. Er wird schauen, dass wir so stark beschäftigt sind, dass wir wenig Zeit haben zum Beten. Er wird uns beschäftigen mit viel Arbeit, viel Sorgen des irdischen Lebens, wie wir heute Vormittag schon gelesen haben, Lukas 21, Vers 34. Er wird unsere Gedanken, er wird schauen, dass unsere Gedanken belegt sind von Überlegungen über das Geld und über das Essen und Trinken und über den Beruf. Er wird uns mit Überinformationen bombardieren. Er möchte schauen, dass wir zu Computer- und Internetmenschen werden, die Stunden vor dem Computer verbringen, zu Handy-Menschen werden, die viel Zeit verbringen, um MSN und wie das alles heißt, SMS und so weiter zu schreiben. Dass wir vernetzt werden mit dieser Welt und mit den Leuten, mit vielen Menschen Kontakt haben, aber möglichst wenig mit Gott. Er wird schauen, dass wir gekoppelt werden von der göttlichen Welt und am Abend müde ins Bett fallen, weil unser Tag voller Stress war. Das ist ein ganz großes Anliegen des Feindes und er hat recht gutes Gelingen im Moment. Es sieht so aus, als ob er mächtig zu seinem Ziel kommt. Es wurde noch nie, wahrscheinlich noch nie so wenig gebetet wie heute. Früher, in früheren Zeiten hatten Menschen tagelang gebetet. Gemeinden hatten ganze Stunden lang einfach sich auf die Knie begeben, gefleht zum Herrn. Wir lesen, wenn wir von früheren Jahrhunderten lesen, von früheren Zeiten, lesen wir von Gebetskonferenzen. Kamen Gemeinden zusammen und haben Gebetskonferenzen abgehalten. Der Feind weiß, wie gefährlich es ist, wenn Christen beten. Und wie sollen wir kämpfen in der Endzeit? Nun, ganz eng mit dem Herrn verbunden, im persönlichen Leben und auch sonst im gemeinschaftlichen Gebet. Viel Gebet ist nötig. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Wie kämpfen wir in der Endzeit? Es heißt hier, zieht an die volle Rüstung Gottes, im Vers 11. Das heißt also, wie kämpfen wir mit der vollen Rüstung Gottes? Interessant ist hier der Ausdruck volle Rüstung oder ganze Rüstung. Die ganze Rüstung. Die volle Rüstung. Das heißt, kein Teil darf fehlen. Im Griechischen heißt es panurgia, pan heißt alles, ganz. Also das ist eine Rüstung, wo man ganz gerüstet ist, wo alles, wo man rundherum sozusagen bewaffnet ist und geschützt ist. Voll und ganz, kein Teil darf fehlen. Und er führt ja dann ganz viele, sechs Dinge auf hier. Ich werde hier nicht ins Detail gehen, aber ich werde sie mal nennen. Vers 13, nehmt die volle Rüstung auf, damit ihr imstande seid, am bösen Tage zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen. Stehet also, Vers 14, eure Lenden mit Wahrheit umgürtet, Wahrheit im Gegensatz zur Lüge, persönliche Wahrheit, Wahrheit mit sich selber, Wahrheit zu sich selber, ohne Heuchelei, völlig in der Wahrheit stehen, denn der Feind arbeitet mit Lüge und mit Betrug. Das ist eine der Haupttaktiken des Feindes. Mit Intrige. Der Christ ist ein Wahrheitsmensch. Und dann ist er gerüstet an den Lenden, gegürtet, das heißt, dann stolpert er nicht. Die Israeliten, die hatten ja so Kleider, wenn sie marschieren, dann tun sie die Kleider auf und in den Gürtel stecken. Da kann man besser gehen. Da stolpert man nicht. Und wenn man ein Wahrheitsmensch ist, der sich zur Wahrheit stellt, dann stolpert man nicht, geistlich gesehen. Und dann kann man auch schneller vorangehen. Und das zweite ist, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angezogen, die Gerechtigkeit Jesu Christi. Er hat uns recht gerechtfertigt. Die hat jeder Christ an. Aber es geht jetzt auch darum, dass man dann dementsprechend sich verhält. Hier geht es also um praktische Gerechtigkeit. Denn jeder Christ hat diese Gerechtigkeit des Herrn sowieso. Wenn er Christ ist, wenn er wiedergeboren ist, ist er gerechtfertigt in Christus. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit, das ist unser Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Aber hier ist hier das Praktische, die praktische Gerechtigkeit gemeint. Das heißt, dass man gerecht lebt, richtig lebt vor Gott, in Heiligkeit lebt. Dass es kein Grund gibt zur Anklage. Und an den Schuhen, und die Schuhe an den Füßen gebunden, in der festen Bereitschaft der guten Botschaft des Evangeliums, des Friedens. Also die feste Bereitschaft, die Evangeliumsbereitschaft. Man weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Es heißt wahrscheinlich einfach, dass man steht in der Bereitschaft mit dem Evangelium. Dass man bereit ist für das Evangelium. Dass man darin steht, feststeht, dass man das zur Hand hat, dass man darin lebt und dass man es auch weitergibt. Das Evangelium des Friedens. Und das nächste ist, zu alledem den Schild des Glaubens aufgenommen. Also der Glaube als Schutz, das Vertrauen auf Jesus Christus ist unsere Schutz. Ist unser Schutz, an dem ihr alle brennenden Geschosse des Bösen löschen könnt. Wenn ich an mich an Christus klammere und ihm allein vertraue, dann werden die Pfeile, die der Feind abschießt, werden die mich nicht zu Fall bringen können. Der Feind will uns entmutigen, will uns kaputt machen innerlich, will uns auch durch Enttäuschungen, die wir auch von Gläubigen und von Ungläubigen erleben, will er uns niedermachen. Aber der den Schild des Glaubens hat und auf Christus schaut und in Christus hinein flüchtet sozusagen, der wird bestehen. Der wird dieses Feuer, das so schmerzt, löschen können. Diese Geschosse, diese Brandpfeile. Und dann heißt es weiter, und nehmt in Empfang den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Den Helm des Heils am Kopf, also am Kopf des Heil, Jesu Christi. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es heißt. Heißt es das Heil, das er für mich erwirkt hat, das ich schon habe? Das hat dann jeder. Ist es die Heilsgewissheit? Oder ist es dann auch mein Kopf gesund wird? Dass mein Kopf gesund ist. Heil. Geistlich. Heil. Das heißt, dass ich sein Denken habe. Dass mein Denken gesund gemacht worden ist durch Jesus Christus. Denn hier geht es um den Kopf, der geschützt wird. Und der Kopf, der steht für das Denken. Oder ist es gemeint, das Denken, dass ich im Denken gewiss bin? Ja? Gewiss meines Heils bin. Und das Schwert des Geistes in der Hand. Das ist das Wort Gottes. Das heißt, als mit dem sprechen wir. Wenn wir Wort Gottes weitergeben, dann kann der Herr was bewirken. Das Wort Gottes. Ich habe vor kurzem einen Brief bekommen. Ich habe jemandem einen Brief geschrieben und wo ich gesagt habe, ich habe Beweise dafür, dass Jesus Christus, dass die Bibel wahr ist. Dass die Bibel wahr ist. Ich habe Beweise. Und dann habe ich mir zurückgeschrieben, wo sind die Beweise? Sag mir die. Und ich habe noch nicht geantwortet, aber ich muss schauen, dass ich nicht menschlich kämpfe, sondern geistlich. Das heißt, Wort Gottes selber verwenden, um zu beweisen, dass das Wort Gottes Wort Gottes ist. Und bezeugen. Ganz einfach bezeugen. Der erwartet wahrscheinlich, dass ich irgendwelche Beweise aus der Weltgeschichte und aus der außerbiblischen Literatur nehme, die bestätigen, dass die Bibel wahr ist. Das wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Das, was am meisten bringt, ist das Zeugnis. Dass ich eine Begegnung gehabt habe mit dem Auferstandenen und dass ich seit 33 Jahren mit dem Auferstandenen lebe. Und das kann sagen, die Bibel sagt es, genauso sagt es die Bibel. Und genau das, was die Bibel sagt, habe ich erlebt. Gegen Zeugnis kann niemand argumentieren. Das ist einfach ein Zeugnis. Kann niemand mehr ausreden. Also, die volle Rüstung Gottes, hier sind also einige Teile genannt und keines darf fehlen. Wenn ich irgendeinen Teil nicht habe, dann bin ich gerade an der Stelle verwundbar. Es gibt ja die Nibelungensage, wo der Siegfried, glaube ich heißt der, sich in den Fluss badet und dann ist er unverwundbar. Aber an einer Stelle, da war ein Blatt irgendwo, oder wo war es, auf der Ferse, ich weiß nicht, Na, bei den Griechen war es auf der Ferse. Die haben auch so eine Sage, die Griechen auch. Aber an der Stelle, wo das Blatt war, da war er verwundbar. Genau an der Stelle wieder. Dann verwundet. Und also das heißt, unsere Rüstung ist, die hat, da fehlt nichts. Und deshalb sollen wir sie auch wirklich anziehen. Und wir sollen sie auch verwenden. Dritter Punkt. Stehet und widerstehet. Also wie sollen wir kämpfen in der Endzeit? Durch Widerstehen und Durchstehen. Das wird hier mehrmals erwähnt. Habt ihr das gemerkt beim Lesen? Da heißt es in Vers 11, damit ihr gegen die Listen des Teufels stehen könnt. Stehen. Dann, Vers 13. Damit ihr, deswegen nehmt die volle Rüstung Gottes auf, damit ihr imstande seid zu widerstehen und zu stehen. Und Vers 14. Stehet also. Wir in diesem Kampf sitzen wir nicht. Und wir liegen auch nicht im Liegestuhl. Wir stehen. Wir stehen kampfbereit. Und wir widerstehen. Wir leisten Widerstand. Und jetzt, wie sieht das aus? Ich habe hier 6 Unterpunkte. Wie sieht das aus? Und das wird uns jetzt ein bisschen länger beschäftigen. A. Jetzt gehe ich zu ein paar andere Bibelstellen noch dazu, die das auch erhärten, was hier steht. Jakobus 4, Vers 7. A. Jakobus 4, Vers 7. Seid Gott untergeordnet, oder unterordnet euch Gott, widersteht dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Hier verbindet der Apostel Jakobus, der Herrenbruder Jakobus, er verbindet hier Unterordnen unter Gott und widerstehen dem Teufel. Das gehört irgendwie zusammen. Nicht gegen Gott rebellieren. Und ein Teil unseres Widerstandes heißt, zu Gott immer Ja sagen und zum Teufel immer Nein sagen. Nein! Wenn Kinder den Eltern ins Gesicht sagen, nein, ich tue das nicht, dann nennt man das Rebellion. Und wir dürfen nicht Gott ins Gesicht sagen, nein. Aber wir müssen zu Gott Ja sagen und zum Teufel Nein. Und das 1000-mal vielleicht oder 100-mal am Tag. Jede Situation in meinem Leben ist eine Herausforderung. Jede Situation in meinem Leben, egal was auf mich zukommt, jede Situation in meinem Leben ist eine Frage an mich, wer ist Herr? Ist Jesus Christus wirklich Herr? Oder sagst du nur Herr, Herr? Aber nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in den Himmel eingehen, ins Himmelreich eingehen, sondern der den Willen des Vaters tut, der im Himmel ist. Das Ziel des Satan ist, den Menschen aus der Verbindung mit Jesus herauszulösen. Das Ziel Satans bei dem Angriff auf den Herrn Jesus in der Wüste war, ihn aus der Abhängigkeit zu lösen, aus der Abhängigkeit Gottes zu lösen. Das will er. Dass wir nicht mehr abhängig sind, Alina, von Gott. Das will er. Gott kann nur Helfer sein, wenn du ihn auch Herr sein lässt. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, dem wird geholfen werden. Nach Luther, oder? Der wird gerettet werden. Das ist das gleiche Wort. Helfen und retten ist das gleiche Wort. Auch bewahren. Der wird bewahrt werden. Also jedenfalls in diesem, es gibt auch andere Wörter für helfen, aber hier dieses Wort heißt retten, bewahren, in manchen Zusammenhängen auch helfen. Römer 10, Vers 13. Gott kann nur dem ein Helfer sein, der auch Herr sein ist. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, dem wird geholfen. Also es geht darum, dass er wirklich Herr sein kann. Das Ziel des Feindes ist, uns aus der Abhängigkeit und aus der Unterordnung von Gott herauszulösen. Und dann werde ich zornig. Und dann werde ich lebe ich nach meiner eigenen Lust und so weiter. Also, der erste Widerstand ist ganz klar Nein und keine Kompromisse. Keine Kompromisse machen mit dem Feind. B. Wie sollen wir widerstehen? Nun, 1. Petrus 5, Vers 8 und 9 sagt noch etwas, oder sagt zusätzlich noch etwas. 1. Petrus 5, Vers 8 ist ja die Rede davon, dass der Satan, der Teufel, wie ein Löwe umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht jemanden, den er verschlingen kann. Der Satan ist wie ein Löwe oder wie eine Löwin. Die Löwin, die ist leise. Der Löwe ist laut. Der Löwe brüllt, die Löwin, die holt sich die Beute. Der Satan ist beides. Der brüllt und dann holt er sich die Beute. Was sollen wir tun? Vers 9. Dem widerstehet fest, und jetzt kommt's, wie? Durch Glauben. Also, wie soll ich Widerstand leisten? Durch Glauben. Widerstand leisten heißt Vertrauen, dem Herrn vertrauen und nicht locker lassen. Keinen Millimeter von der Wahrheit abweichen, nicht Kompromisse machen. Was macht der Feind? Er hat eine neue Ideologie in die Welt gesetzt, die heißt die neue Toleranz. Das heißt, du musst tolerant sein. Und wer nicht tolerant ist, das ist ein Fundamentalist. Und der Fundamentalist klingt wie Terrorist. Das heißt, wenn Christen nicht tolerant sind, und das ist jetzt eine neue Definition von Toleranz, wenn Christen nicht sagen, die Wahrheit, die ist auch was anderes, für mich ist das die Wahrheit und für den anderen ist das die Wahrheit, wenn Christen nicht so reden, sondern wenn Christen sagen, es gibt nur eine Wahrheit, und die einzige Wahrheit ist, dass Jesus Christus allein der Retter ist und kein anderer, dann ist das intolerant in den Augen der Menschen. In Wirklichkeit ist das nicht intolerant. Intolerant wäre, wenn wir durch Herren gehen und jeden umbringen, der nicht das glaubt, was wir sagen. Das ist Intoleranz. Das heißt, dass niemand anderer was glauben darf. Intoleranz ist nicht, wenn wir sagen, es gibt nur einen Weg zur Rettung. Das ist ganz einfach die Wahrheit. Aber das wird neu definiert und plötzlich heißt es, die Christen sind intolerant, weil sie sagen nur, sie haben die Wahrheit. Das ist eine falsche Definition von Toleranz. Das heißt, eine neue Definition von Toleranz. Und dann heißt man Fundamentalist. Übrigens, ich habe nachgeschaut, was eigentlich Fundamentalismus heißt. Das habe ich gelesen. Eine Überzeugung, die sich zu ihrer Rechtfertigung auf eine Grundlage beruft, die auf eine Letztbegründung beruht. Also ein Fundamentalist ist jemand, der überzeugt ist von etwas und er beruft sich auf eine Schrift oder auf eine sonstige Grundlage als letzte Autorität. Das ist das, was ein bibelgläubiger Christ tut, oder? Er sagt, ich glaube das, was die Bibel sagt und das ist meine letzte Autorität. Es gibt keine Autorität, die über der Bibel steht. Das ist die höchste Autorität. Wenn das jemand sagt, dann ist er in dem Sinn ein Fundamentalist. Aber das ist auch ein Moslem, der an den Koran glaubt. Der glaubt, dass der Koran die letzte Wahrheit ist, dann ist das ein Fundamentalist. Im weiteren Sinne ist es eine religiöse Weltanschauung, die fordert, dass man eine bestimmte Religion oder eine bestimmte Ideologie folgen soll, und notfalls mit radikalen und teilweise intoleranten Mitteln durchgesetzt werden soll. Also nochmal, eine religiöse Weltanschauung, die fordert, dass man einer bestimmten Religion oder Ideologie folgen soll. Und eine Weltanschauung, die notfalls mit radikalen und teilweise intoleranten Mitteln durchgesetzt werden soll. Das ist jetzt dann schon ein bisschen problematischer, oder? Das heißt, da wird hier begründet, dass ein Fundamentalist ist einer, der im Notfall auch zu Terrorismus greift, zu terroristischen Mitteln und zu unerlaubten Mitteln greift, um durchzusetzen, dass seine Ideologie durchgesetzt wird. Aber das ist nicht ein Christ. In dem Fall, ein Christ tut das nicht. Wir greifen nicht zu unlauteren Mitteln und wir greifen nicht zu Waffen und so weiter, um das durchzusetzen, was wir glauben. Das war jetzt nur ein kurzer Ausflug. Also, wie sollen wir glauben? Wir sollen Entschuldigung, wie sollen wir widerstehen? Wir sollen im Glauben widerstehen. Dem widersteht im Glauben. Oder durch Glauben eigentlich. Wir sind umgürtet mit Wahrheit und wir haben das Schwert des Wortes Gottes in der Hand. Wir nennen ihre Lehre beim Namen und sagen, das ist ihre Lehre. Rom ist auf der falschen Fährte. Es ist eine falsche Lehre, die hier verkündet wird, dass die Maria irgendwie eine Miterlöserin sei. Das ist ihre Lehre. Ganz klar gesagt. Homosexualität ist Sünde. Und nicht nur Sünde, ekelhafte Sünde. Absolut perverse, widernatürliche Sünde. Abtreibung ist Mord. Und die Lehre, dass alles von selber entstanden ist, ist Unsinn. Die Evolutionstheorie. Völlig Unsinn. Hat überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun. Denn kein Wissenschaftler, wenn er wirklich ernst zu nehmen ist, meint, dass von nichts irgendetwas entsteht. Einfach so. Durch Zufall. Dass ein Geist dahinter steht. Jeder weiß, dass ein Geist hinter komplizierten Vorgängen ein Geist steht. Ja, wenn der Mensch ein Geistwesen ist, dann muss ein Geist hinter dem Menschen stehen, der ihn gemacht hat. Anders geht es nicht. C. Immer noch, ich bin immer noch beim Widerstehen. Christen sind also kämpfen, indem sie widerstehen. Wie tun sie das? Nüchtern und wachsam. Immer noch der gleiche Vers, 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht. Seid nüchtern und wachet, weil euer Widersacher, der Teufel, wie ein brüllender Löwe umhergeht. Dem widersteht fest durch Glauben. Das haben wir vorher gehabt, durch Glauben widerstehen. Vorher, also, und jetzt seid nüchtern und wachet. Also, wie kämpfen wir in der Endzeit? Nüchtern und wachsam. Nüchtern heißt mit klarem Kopf. Wenn man viel gegessen hat, denkt man, das ist gut. Wenn man sehr viel getrunken hat, beziehungsweise Alkohol getrunken hat, dann denkt man auch nicht mehr so scharf. Dann ist man beschwipst und schwachsinnig, statt scharfsinnig. Nicht mehr hellwach. In der Endzeit werden wir besonders oft ermahnt, dass wir wachen sollen. Zum Beispiel in Markus 13 wird uns dreimal gesagt, hintereinander in ein paar Versen, dass wir wachen sollen. Und das ist im Zusammenhang mit der Endzeit. Und der Herr Jesus weiß, wovon er spricht. Da muss ich rechnen, dass die Christen in der Endzeit einschlafen. Sonst würde der Herr Jesus nicht so stark betonen, dass wir wachsam sein sollen. Das ist Markus 13, Vers 32, über jenen Tag und die Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel, die im Himmel sind, auch nicht der Sohn außer dem Vater. Seht euch stets vor, wachet, und im Griechischen hier ist es ein Präsensimperativ, wachet fortwährend und betet fortwährend, denn ihr wisset nicht, wann der Zeitpunkt ist. Vers 34, es ist wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ, und seinen leibeigenen Knechten die Vollmacht gab und einem jeden seine Tätigkeit zuwies und dem Türhüter gebot, dass er wache. Wachet also, wiederum, Imperativ Präsens, wachet fortwährend, denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Vers 37, was ich aber euch sage, sage ich allen. Wachet, wiederum Imperativ Präsens, wachet fortwährend, wachet immer fort. Wird hier dreimal ganz stark betont, wachet. Und auch in der Stelle, die ich heute schon mal zitiert habe, in Lukas 21, Vers 34, habt aber stets Acht auf euch selbst, damit eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Krankheit und Sorgen des irdischen Lebens und jener Tag plötzlich über euch komme, denn wie eine Schlinge wird er kommen über alle, die auf dem Angesicht der ganzen Erde ansässig sind. Wachet also zu jeder Zeit. Wachet also zu jeder Zeit. Flehend, dass ihr würdig geachtet werdet und so weiter. Eine einerseits wachen, weil der Herr bald kommt. Ja? Andererseits wachen, weil jetzt Dinge geschehen, die genau in die, uns in diese Zeit bringen. Denn die, die schlafen, die denken nicht, dass der Herr bald kommt. Die denken sich, der Herr kommt noch lange nicht. Und weil er noch lange nicht kommt, so weit in der Endzeit sind wir noch nicht. Nein, so weit sind wir noch nicht. Da muss noch vieles vorher geschehen. Also kannst ruhig weiter schlafen. Nein. Seid nüchtern und wachend. Was geht hier eigentlich vor? Was wird hier eigentlich gespielt hinter den Kulissen? Das muss ich ein Christ fragen. Ich habe ein Buch gestern und vorgestern habe ich ein Buch reingeschaut. Das heißt Die Geldfalle der Endzeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mitternachtshof hat es herausgegeben. Die Geldfalle der Endzeit. Als ich das gelesen habe, der trifft es wirklich. Der trifft die Sache auf den Kopf. Ich möchte da was vorlesen. Ich habe hier nur Stichwörter ausgeschrieben, aber das hat mich so beschäftigt. Das wurde vor 5 Jahren geschrieben. Heute haben hat das 2004. Heute haben wir 2009 und ich staune, dass der damals schon Dinge gesagt hat, die heute viel aktueller sind als vor 5 Jahren. Er spricht da von der Globalisierung. Und er sagt, wie der Feind braucht die Globalisierung als Mittel. Was ist die Globalisierung? Das heißt einfach neue Weltordnung. Eine möglichst alles umspannende, die ganzen Erdkugel, Globus umspannende Weltordnung. Und er schreibt dort, der Internationale Wirtschaftsfonds, das ist eine Weltbank, sowas. Ja. Also das wurde gegründet, übrigens da in G20-Gipfel haben die ja ganz fest davon geredet. Das ist eine Weltorganisation, die man schon vor 40 Jahren, 50 Jahren eingerichtet hat, die aber nicht so viel in Aktion getreten ist, aber die jetzt sehr wichtig geworden ist. Das ist sowas ähnliches wie eine Weltbank, ein Fonds eben. Da geben die Staaten Geld hinein, gewisse Staaten geben Geld hinein, jetzt wird das aufgestockt auf eine Billion, 1,1 Billionen wird da Geld hineingegeben. Und dann werden die Staaten, die am Kollabieren sind, also wo die kaputt gehen, wie Österreich steht vor dem Staatsbankrott und Italien und Spanien, Griechenland, England sowieso, also die werden jetzt unterstützt, ne, dürfen dann auf diesen Fonds zugreifen, aber natürlich nicht einfach so gratis. Man gibt ihnen Kredite mit der Bedingung, dass das Land, das unterstützt wird, dann gewisse Reformen vornimmt. Und welche Reformen? Naja, Reformen, die Globalisierung vorwärts treiben. Das heißt, zum Beispiel schreibt er da, dass große Multikonzerne ins Land kommen dürfen und Investoren kaufen strategisch wichtige Firmen und Industrien ganz billig auf. Die Multikonzerne sind global tätig, auf der ganzen Welt tätig. Und das Land verliert mehr und mehr die Kontrolle über die Finanzpolitik und über das Währungssystem. Und somit verliert das Land mehr und mehr seine Souveränität, nationale Souveränität. Das heißt, es ist nicht mehr selbstständig. Es kann nicht mehr unabhängig handeln. Es ist eingebunden in eine Weltgemeinschaft. Aber zuerst ist es heruntergewirtschaftet worden, wie auch immer das passiert ist. Jetzt braucht es Geld, jetzt kriegt es vom Internationalen Währungsfonds Geld und jetzt ist es eingebunden und kann nicht mehr tun, was sie wollen. Das heißt, die Eigenständigkeit eines Landes, die selber entscheiden kann mit den Finanzen, das ist verloren gegangen. Man ist jetzt abhängig, man hat sich in die Abhängigkeit verkauft. Schreibt in diesem Buch, sehr interessant, die Politik des Landes kommt mehr und mehr unter globale Verwaltung, das heißt, das Land ist gezwungen, mitzumachen. Sonst bekommt der Aktien, Obligationen und Devisenmarkt Probleme und das Land bekommt wieder finanzielle Probleme, wirtschaftliche Probleme. Globalisiert werden zuerst die Finanzdienstleistungen und die Telekommunikationsindustrie. Ein weltumspannendes Finanz- und Wirtschaftssystem ist Voraussetzung für eine effektive Kontrolle des Verhaltens des Menschen. Das heißt, der Satan hat ein großes Ziel. Er kann ja nicht überall sein. Satan ist ja auch nicht allgegenwärtig, oder? Nur der Heilige Geist ist allgegenwärtig. Aber der Satan hat Dämonen und er hat seine Leute und er hat auch seine Menschen. Und was jetzt das Ziel ist von dem Feind ist, schauen, dass ich ein System habe, wodurch ich möglichst schnell die ganze Welt informieren kann und die ganze Welt kommunizieren kann. Also am besten ein Internet-Computersystem, und wo die ganzen Glasfaser, die ganze Glasfaserindustrie hat und wie das alles, die ganzen Kabel und alles Mögliche, dass das alles in einer global verwaltet wird und dass man dann das alles kontrollieren kann. Ebenso nötig ist dazu eine weltweite Kommunikationsindustrie. Man will alle Weltbürger so leichter beeinflussen und die Werte des Humanismus und des Materialismus fördern und den Menschen mit Dauerunterhaltung sinnlos beschäftigen. Brot- und Zirkusspiele heißt das. Brot, internationale Währungsfonds, da gibt es Brot, das Geld, und dann gibt ihnen viel Unterhaltung. Und schau, dass sie recht von Fußball und von Kloten, wie heißt es, Eishockey reden und von allem möglichen, das ist ganz wichtig, dass sie beschäftigt sind, die Leute. Damit sie nicht nachdenken, damit sie nicht Gottes Wort lesen, damit sie nichts hinterfragen, so werden also die Menschen eingelullt von klein auf. Die Kinder wissen, wer die Fußballfans sind und die Fans sind und wie die leben und was die für Familienverhältnisse haben und wenn sich der Fußballfan verletzt hat, das ist ein Klassengespräch mit Kindern, aber sie haben keine Ahnung von dem, was eigentlich wirklich von ist. Keine Ahnung. Christen sollen jetzt aufwachen und sollen diese Zusammenhänge unseres Zeitalters erkennen, schreibt der Wilfried Hahn. Wir müssen begreifen, in welche Richtung die schnellen Veränderungen hinziehen, die das Schicksal der Welt bestimmen. Viele Christen sind am Schlafen, sie werden getäuscht und abgelenkt von Satan. Es ist wie ein Theaterspiel. Im Vordergrund spielt irgend so ein Spiel und das nimmt einen emotionell sehr her und man ist ganz hingerissen, aber im Hintergrund, hinter den Kulissen spielt das eigentliche Spiel. Aber man ist so von dem vordergründigen Spiel, Theaterspiel, vereinnahmt, dass man nicht merkt, was eigentlich wirklich geschieht. Wir werden betört vom Chaos auf den Finanzmärkten und sind gebannt von dem turbulenten Weltgeschehen. Und so werden wir von den Medien unterhalten, aber das alles lenkt von den wirklichen Geschichtsabläufen ab. Das eigentliche Spiel läuft hinter den Kulissen ab. Nationen und globale Krisen dienen dem Zweck, die satanische neue Weltordnung einzuführen, inszeniert durch den Gott dieser Welt, den Geist des Antichristen. Sein Ziel ist, die Anbetung aller Menschen zu bekommen und sie zu Mitarbeitern, Sklaven zu machen. Ein bisschen was in meinen eigenen Wörtern jetzt, einiges einfach rausgenommen aus dem Buch. Aber ihr seht, wo es hinläuft. Und viele Christen schlafen heute noch und merken nicht, dass schon die ganze Zeit von der neuen Weltordnung gesprochen wird. Gordon Brown und London. Neue Weltordnung, die Zeit ist gekommen. Internationaler Währungsfonds, das wird die Weltbank. Und da brauchen wir nur noch eine Einheitswährung. Oder zum Beispiel am Anfang drei Währungen, Dollar, Euro und Yen, und dann vereinigen wir das zu einer neuen Währung. Der internationale Währungsfonds hat eine Währung, eine Hilfswährung, die nennt sich Social Drawing Rights. Wie heißt es auf Deutsch? Sonderziehungsrecht, das ist die Währung. Das ist eine Weltwährung. Von dem hören wir nichts, das wissen ganz nichts davon wissen. Da muss man sich nicht davon beschäftigen, aber es ist eine Weltwährung. So wie der EQ vor dem Euro, oder? War auch eine Kunstname, später wurde es dann zum Euro. So ist jetzt Sonderziehungsrecht, später wird es dann Globo oder wie auch immer heißt. Keine Ahnung, wie das heißt. Ja, aber ich sage, das ist schon da, die Gedanken sind schon lange da. Wir sind schon weiter, viel weiter als wir denken bei einer Einheitswährung. Die Krise ist ein ideales Mittel. Denn die Krise wird die Staaten auf die Knie zwingen. Und wir müssen das akzeptieren. Das ist das, was hier läuft. Wir kehren zurück. D. Also wir sind immer noch bei dem Thema, wie widerstehen. Christen widerstehen, kämpfen, wenn sie widerstehen. Wie widerstehen sie? D. Indem sie dem Feind keinen Raum geben. Epheser 4, Vers 27. Gebet dem Feind keinen Raum. Gebet dem Lästerer keinen Raum. Epheser 4, Vers 27. Dem Teufel steht hier. Gebet dem Teufel, gebet auch nicht dem Teufel Raum. Wie gibt man dem Teufel Raum? Ganz einfach. Indem ich Sünde zulasse und nicht bekenne, gebe ich den Teufel Raum. Wenn Sünde passiert und ich bekenne gleich, hat er auch nicht mehr viel Raum. Dann habe ich es gleich zum Kreuz gebracht. Sünde allein ist schon schlimm genug, aber dann muss ich schnell bekennen und schnell Buße tun. Wenn ich das nicht tue, wenn ich einfach drüber hinweggehe, dann kriegt der Feind Raum. Sünde ist Finsternis. Wer sündigt, der wandelt in der Finsternis. 1. Johannes 1, Vers 6. Sünde ist Finsternis, ist Dunkelheit. Und wir müssen ans Licht, Gott ist Licht. Wenn wir zu Gott ins Licht kommen, dann müssen wir unsere Sünden bekennen. Und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Also wie will man in der Endzeit bestehen, wenn man nicht Sünde schnell Buße tut über Sünde? Ich weiß nicht wie. Wenn ich mich gewohnt habe, nicht Buße zu tun oder nicht bekennen, Sünde dem Herrn bekennen, wie soll ich in dieser Endzeit bestehen können? Wo der Satan mit voller Wucht auf die Leute losgelassen ist. Aber das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Wisst ihr, was interessant ist? In Offenbarung steht, wie die Menschen den Satan überwunden haben. Wie die ihn überwunden haben, steht, wie sie ihn überwunden haben. Das Erste, was steht, sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Und haben wir wieso durch das Blut des Lammes? Ja, weil sie die Sünde bekannt haben. Und wenn wir die Sünde bekennen, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Untugend. In Offenbarung 12, Vers 11. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Da ist der Sieg. Ich muss ein Mensch sein, der viel in dieser Nähe von dem Blut Jesu ist. Das heißt, der schnell zur Sünde bekennt und sagt, Herr Jesus, danke, dass ich mich durch dein Blut reingelassen habe. Offenbarung 12, Vers 11, können wir gerade weiterlesen. Das bringt uns gerade schon zum nächsten Punkt. Wie sollen wir widerstehen? Wie können wir überwinden? Sie haben ihn überwunden, Offenbarung 12, Vers 11. Sie überwanden ihn Kraft des Blutes des Lammes und Kraft des Wortes ihres Zeugnisses und liebten nicht ihre Seele bis zum Tod. Hier sind noch zwei Dinge, die genannt werden. Das eine, also das ist jetzt mein Punkt E. Wie widersteht der Christ? Wie widerstehen wir? Kraft des Wortes ihres Zeugnisses. Indem wir Christus Jesus bekennen. Das Wort des Zeugnisses heißt, da spricht man. Und was man spricht, ist auch interessant. Es ist Jesus Christus, der Name Jesu. Denn in Kapitel 12 am Ende lesen wir, wir sind die Menschen, die das Zeugnis Jesu Christi haben. Es ist nicht einfach, dass sie reden von Gott. Nein, sie reden nicht von Gott. Sie reden von Jesus Christus. Und das ist der springende Punkt. In unserer Welt ist der Name Jesus Christus, den man nicht hören will. Gott kannst du schon sagen. Kein Problem. Sag, Jesus Christus ist Gott. Sag, Jesus Christus ist der einzige Weg. Und das müssen wir laut sagen. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel, der den Menschen gegeben ist, in dem sie gerettet werden können. Es ist kein anderer Name. Welcher Name? Gott? Nein. Jesus Christus. Kein anderer Name. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und das müssen wir sagen. Es ist kein anderer Name, den man anrufen kann, um gerettet zu werden. Ich habe mich sehr gefreut. Ich war beim Mitternachtsruf. Da war ein Türk, ein Kurde. Der hat, Resul heißt er, der hat gesprochen. Ein bisschen Zeugnishaft hat er geredet. Und dann hat er unter anderem, so mittendrin, ist er auf Mohammed zu sprechen gekommen und hat gesagt, Mohammed, der Wüstendämon. Dann habe ich mich gefreut. Siehst du, der nennt es mit Namen. Ganz klar und offen. Und ich weiß, das kann, wenn da jemand ihn haben möchte, für solche Aussagen kann, das kann ihm das Leben kosten. Aber genau so ist es. Wir haben hier eine teuflische Lehre, die muslimische Lehre. Von Mohammed ein voller von Satan gebrauchter Mensch, der die Menschen verführt. Dämonisch ist Gott in uns. Und wenn wir sagen, wenn wir also Jesus Christus in den Mund nehmen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, Jesus Christus, dann soll man auch zitieren Vers 36, Johannes 3, Vers 36. Kennt ihr die Stelle? Johannes 3, Vers 36. Damit es ganz klar ist, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und das passt nicht in die neue Weltordnung. Gar nicht. Bei der neuen Weltordnung will man dann eine neue Weltreligion haben, aber das muss eine tolerante Religion sein und die katholische Kirche wird voll mitmischen. Voll mitmachen. Es wird eine, man arbeitet schon dran, Gorbatschow ist auch einer der denen, die das schon in Gang gesetzt haben, in New York war man da ein Treffen. Wir arbeiten an einer Weltreligion, die alle Religionen einschließt, sodass es da keine Probleme mehr gibt in der neuen Weltordnung. Und da passt ein Satz wie dieser nicht rein. Wer den Sohn Gottes glaubt, Jesus Christus, der hat ewiges Leben. Wer den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Und wenn er 100-mal so ein frommer Moslem ist, das hilft gar nichts. Wird das Leben nicht sehen, sondern der Sohn Gottes bleibt nach ihm. Aber das muss man sagen. Wir müssen das sagen. Wir dürfen nicht uns einschüchtern lassen und sagen, das ist ja gefährlich heutzutage. Wir müssen es sagen, das ist unser Auftrag. Wir müssen das Evangelium sagen. Und wir müssen den Leuten ganz klaren Wein einschenken und sagen, wenn du nicht zu Jesus Christus kommst, dann bist du verloren. Und es gibt keine andere Möglichkeit. Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich verleugnet vor den Menschen, wer mich nicht in den Mund nimmt vor den Menschen, wer mich, der sagt, nein, 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 ich kenne mich zu diesem, den wird der wird verleugnet werden vor dem himmlischen Vater. F, das ist jetzt mein sechster Unterpunkt, F, wir kommen wieder zurück zu Offenbarung 12, Vers 11. Offenbarung 12, Vers 11, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das heißt hier im Griechischen, sie liebten nicht ihre Seele. Das griechische Wort hier ist Psyche. Sie liebten, aber gemeint ist das ihr Eigenleben. Das ist gemeint mit Seele, das Seelenleben, das ist das, was wir sagen, unser Leben, unser Ich-Leben. Das haben sie nicht geliebt. Hier in dieser Haltung liegt das Geheimnis. In dieser Haltung liegt das Geheimnis, warum sie überwunden haben. Sie waren bereit, erschossen zu werden. Sie waren bereit, ins Gefängnis zu gehen. Sie waren bereit, in den Feuerofen zu gehen, wie die drei Freunde Daniels. Matthäus 10, Vers 29, Lukas 14, Vers 26 ähnlich, ein Parallelvers. Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und nicht hasst seine eigene Seele, kann er nicht mein Jünger sein. Also jetzt umgedreht. Wer ist positiv? Oder sie haben nicht geliebt, ihre Seele. Und hier heißt es, wenn jemand nicht hasst seine Seele, der kann nicht mein Junge sein. Das ist Lukas 14, Vers 26 am Ende. Wenn jemand zu mir kommt und nicht hasst, und dann werden einige aufgezählt, oder? Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern. Das kann es alles sein, dass man wählen muss. Zwischen denen und Gott. Die denen und Jesus Christus. Und dazu auch seine eigene Seele. Also wenn jemand zu mir kommt und nicht hasst seine eigene Seele, kann er nicht mein Jünger sein. Dann kann er auch nicht überwinden. Auf der anderen Seite, die Jesu Zeugen sind, sie haben ihr Leben nicht geliebt. Bis zum Tod. Und es geht hier, vielleicht denken wir, das schaffe ich sowieso nicht. Also das schaffe ich sowieso nicht. Ich auch nicht. Niemand schafft es. Aber es geht um die Herzenshaltung und es geht um die Kraft, die durch Jesus Christus kommt, zum gegebenen Zeitpunkt, dass die dann kommt. Und dann wird sie kommen. Und der Resul, von dem ich geredet habe, der fährt jetzt in die Türkei. Und er sagt, er hat einen Auftrag, und er soll Jesus Christus verkündigen. Und er weiß, er muss dorthin und er muss Christus verkündigen. Das kann für ihn bedeuten Gefängnis, das kann für ihn bedeuten, dass er ermordet wird, das kann für ihn bedeuten, dass der Herr ihn irgendwie bewahrt und er kommt wieder zurück. Aber ich habe mich gefragt, der sagt das einfach so. Er sagt nicht seinen Vornamen, seinen Nachnamen, denn es ist ihm zu gefährlich. Er sagt nur, ich heiße Resul. Und er steht auch überall auf den Einladungen nur Resul. H-Punkt. Aber es steht nichts mehr. Es ist zu gefährlich. Aber er hat einen Auftrag und er fährt dorthin und wenn es das Leben kostet. Er weiß, der Herr will, dass du dort das Evangelium verkündigt wird. Man sagt, diese Haltung, um die geht es. Diese Haltung. Ich will den Herr Jesus Christus dienen und festhalten an ihm. Das ist der Kampf in der Endzeit. Wie kämpfen wir in der Endzeit? Eng mit dem Herrn verbunden. Zweitens, mit der vollen Rüstung Gottes. Drittens, als Widerstandskämpfer. widerstehen. Wie widerstehen wir? Unterordnen uns unter Gott. Wir leben im Glauben. Wir sind nüchtern und wachsam. Wir geben dem Feind keinen Raum. Wir bekennen Christus, wir bezeugen Christus. Und wir lieben das Leben nicht. Und wenn es sein soll, bis zum Tod. Das heißt, es wird bei jedem bis zum Tod gehen. Es sei denn, bis zur Entrückung, kann man auch sagen. Bis zum Tod oder bis zur Entrückung. Dann sterben werden wir alle oder entrückt werden. Und dann wird der Herr verherrlicht werden. Dann kann der Herr seine Truppe, seine Stoßtruppe in diese großen Schlacht der Weltgeschichte gebrauchen. Aber die große Schlacht, die hat er geschlagen. Die eigentliche Schlacht, die kennt ihr nicht wie. Die eigentliche Schlacht, die wurde gekämpft auf Golgatha. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Der Löwe, der gekämpft hat wie ein Löwe. Und wenn er wiederkommt, der Herr, dann wird er nicht kämpfen. Dann wird er hauchen. Da gibt es nichts mehr zu kämpfen. Die anderen werden sich sammeln zu kämpfen. Es wird einen dritten Weltkrieg geben. Natürlich gibt es den. Die werden sich alle aufstellen, werden alle kämpfen. Aber sie werden umgeblasen. Und das deshalb, weil er einmal gekämpft hat für uns. Wir wollen aufstehen zum Gebet und dann wollen wir noch ein bisschen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir in einer Mannschaft spielen, die schon gewonnen hat. Dass wir spielen dürfen in der Zuversicht, unser Sieg ist schon eigentlich in der Tasche. Und ich möchte dich rühmen und preisen, dass du den Sohn gesandt hast, als Erlösung für unsere Sünden. Und Herr, ich danke dir, dass du unsere Kraft bist. In unserer Kraft ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Ich danke dir, dass wir in deinem Sieg stehen dürfen und danke, dass du aber unser Herz möchtest. Und ich bete, Herr, dass du mein Herz reinigst vor selbstsüchtigen Wünschen, vor selbstsüchtigen Sachen, vor Bequemlichkeit und vor Eigensinn und Sturheit, sodass ich und wir alle, dass wir bereit sind, dass du uns gebrauchen kannst in dieser Zeit zu deiner Ehre. Danke, dass wir noch Zeit haben, dass wir das Evangelium noch verkündigen dürfen sogar. Und wenn wir es nicht mehr dürfen, dann können wir trotzdem verkündigen. Und danke, Herr Jesus, dass du dich auf diese Weise verherrlichst. Amen.